Preis dem Herrn, liebe Gemeinde. Voller Ehrfurcht treten wir vor unserem Vater. Und ich möchte, dass wir jetzt auch mit derselben Ehrfurcht in das Wort Gottes schauen. Das Wort Gottes hat Lösungen auf Probleme in unserem Leben und wir dürfen uns diese Lösungen zu unseren eigenen machen. Wir werden nicht alleine gelassen, sondern wir dürfen anhand dieses Wortes Gottes unser Leben führen. Und wenn wir das tun, werden wir ein glückliches Leben führen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen und ich glaube, jeder Einzelne wird sich darin finden. Und zwar mein Thema heißt Enttäuschungen. Wer von uns hat noch keine Enttäuschung erlebt? Wem sind Enttäuschungen noch nicht bekannt? Es gibt Enttäuschungen, die sind nicht so wesentlich wie zum Beispiel, dass es heute regnet, obwohl man zu Fuß zur Kirche gehen wollte, zum Beispiel, ist nicht so wesentlich, dann nimmt man sich halt einen Regenschirm mit, dann funktioniert das auch wieder. Und dann gibt es aber Enttäuschungen, die sind sehr, sehr wesentlich und sie verändern unser Leben. So lange, also wir tragen diese Enttäuschungen sehr lange mit uns mit. Wir finden lange, lange keinen Frieden darauf. Aber wir haben eine gute Botschaft und die Botschaft heißt, zum Glück kennen wir Christus. Zum Glück kennen wir Christus. Wir müssen mit unseren Enttäuschungen nicht alleine bleiben, sondern wir haben Christus, eine Antwort auf dieses wesentliche Problem. Und ich möchte hierzu, dass wir gleich Römer Kapitel 5 aufschlagen, die Verse ab dem Vers 1. Da heißt es in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Herrlichkeit, der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was für gute Worte. Die gehen runter wie Öl. Schaut mal, was hier geschrieben steht. Wir haben einen Frieden mit Gott. Und durch diesen Gott haben wir Zugang erlangt zur Gnade. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. In diesen zwei Versen finden wir so viel Positives, so viel Schönes für unser Leben. Man könnte in diesen zwei Versen stundenlang also schwelgen, weil sich das einfach so gut anhört. Aber, Vers 3, und jedes Mal, wenn so ein Aber kommt, kommt die große Ernüchterung. Aber, nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Nachdem wir hier auf Wolke 7 gebracht werden, werden wir ganz schnell wieder runtergeschlagen. Bedrängnisse. Wie schwer. Ein Wort, das wir nicht so gerne hören wollen. Bedrängnis. Das passt uns nicht so ganz. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Hoffnung standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Es steht hier geschrieben, die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht. Bedrängnissen. Die Hoffnung aber enttäuscht uns nicht. Aber genau das ist doch das Problem. Unsere Enttäuschungen finden ja genau dort statt, wo unsere Hoffnung zerbrochen wird, wo unsere Hoffnung nicht mehr erfüllt werden. Genau dort entstehen doch diese Enttäuschungen. Dort, wo Erwartungen und Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dort entstehen doch Enttäuschungen. Also unsere Hoffnung, unsere Erwartungen und unsere Wünsche sind doch der Grund, wieso wir enttäuscht werden. Und hier heißt es aber, die Hoffnung aber lässt uns nicht enttäuschen. Was meint die Bibel damit? Weil scheinbar ist doch die Hoffnung genau das Problem unserer Enttäuschung. Aber wieso schreibt Apostel Paulus genau diese Worte? Ich möchte heute über Enttäuschungen sprechen und wie wir damit umgehen können. In Sprüche Kapitel 13 heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Eine hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Enttäuschungen fühlen sich oft so an, als wären wir krank. wie eine Krankheit. Aber wo Enttäuschungslosigkeit stattfindet, dort glauben wir, großes Glück gefunden zu haben. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens. Dort, wo unsere Wünsche erfüllt werden, dort fühlen wir uns komplett im Leben angekommen. Dort fühlen wir uns wohl, dort fühlen wir uns glücklich. Aber immer dort, wo Enttäuschungen stattfinden, da fühlt es sich so an, als wäre unser Herz krank. Und manchmal fühlt es sich vielleicht sogar für uns so an, dass andere nicht enttäuscht sind. Ich bin der Einzige, der enttäuscht ist. In Prediger Kapitel 9, Vers 11 heißt es: Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Manchmal scheint es so, dass vielleicht mein Nächster, mein Bruder, mein Nachbar, mein Freund, meine Geschwister, vielleicht mein Vorgesetzter, er ist derjenige, der gerade so auf der Überholspur des Lebens steht. Dass er jetzt gerade der Gewinner des Lebens ist. Und in meinem Leben aber erlebe ich ständig Enttäuschungen. Entscheidungen, die ich treffe, stellen sich im Nachhinein wieder als falsch heraus. Aber die Bibel sagt uns, oder der Prediger sagt uns, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht von Zeit und Umständen abhängig ist. Jeder einmal. Der Prediger schaute noch weiter in das Leben hinein und sagte, es gibt Schnelle, es gibt Starke, es gibt Weise, es gibt Verständige. Aber erlangen sie denn alle wirklich ihr Ziel? Gewinnt der Starke wirklich den Kampf? Auch der Starke ist abhängig von Zeiten und Umständen, so wie wir auch. Enttäuschungen erleben also alle. Und wenn wir Enttäuschungen erleben, so wird auch schnell der Schuldige gesucht. Und vielleicht findet der eine oder der andere den Schuldigen in sich selbst. Man macht sich selbst Vorwürfe und dann kommen so Sätze heraus wie: Wieso war ich bloß so blind und so naiv? Ich hätte es doch wissen müssen. Warum habe ich mich bloß darauf eingelassen? Oder vielleicht aber auch, genau das geschieht mir recht. Man macht sich selbst Vorwürfe, wieso man eigentlich diese Enttäuschung erlebt hat. Manche Menschen, sie resignieren und geben sich komplett auf und stellen sich in eine Opferrolle. Und ziehen sich komplett zurück und wollen auf einmal nichts mehr von der Welt wissen. Aber der Grund dafür sind vielleicht unrealistische Erwartungen. Man hat Erwartungen von sich selbst so hoch gesteckt, dass man sie selber nicht mehr erfüllen konnte. Vielleicht findet man aber auch den Schuldigen in dem Nächsten. Man sagt, du bist, und zeigt mit dem Finger schon auf den anderen. Du bist der Schuldige, du bist der Grund, wieso ich heute Enttäuschung erlebe. Es sind meine Kinder, die nicht mehr in die Kirche gehen wollen. Es ist vielleicht meine Frau, mein Pastor, mein Nachbar, mein Chef, irgendeiner, bloß nicht ich. Sie sind die Schuldigen, wieso ich Enttäuschungen erlebe. Und umso näher diese Menschen uns sind, umso schmerzhafter wird diese Enttäuschung. Und wir neigen dazu, gleich zu übler Nachrede. Wir wünschen dem Nächsten vielleicht das Allerschlimmste und das Allerschlechteste in seinem Leben. Man hofft, dass ihm genau dasselbe widerfährt wie mir, dass er mindestens den doppelten Schmerz hat, wie ich ihn gerade habe. Man wünscht sich Rache. Und man wird bitter in sich und entwickelt so eine Sucht nach Rache. Aber vielleicht an dieser Stelle zu sagen, Bitterkeit und Rachsucht, sie rächen sich an uns selbst. Es ist niemandem damit geholfen, dass wir bitter gegen jemanden werden oder dass wir uns an jemanden rächen wollen. Wir zerstören uns damit nur selbst. Und vielleicht ist es aber auch berechtigt, dass der andere schuld ist, denn er machte uns ein falsches Versprechen. Er sagte uns, dass er etwas machen wird und hat es am Ende nicht getan. Und als Drittes, der vielleicht schuld sein könnte, ist Gott selber. Wir sagen Gott, du bist schuld. Und besonders wir Christen, wir neigen dazu, auch sofort immer Gott die Schuld zu geben. Ja, wir neigen auch dazu, wenn etwas gut in unserem Leben läuft und wenn wir ein schönes Leben führen, dass wir auch da Gott die Schuld geben und sagen, Gott, weil du mich liebst, deshalb geht es mir so gut. Aber wenn ich mal Enttäuschungen erlebe, dann sehen wir darin gleich Führung Gottes. Auch die Welt sieht in Enttäuschungen oft genug, dass Gott darin schuld ist. Aber wir Christen neigen, glaube ich, sehr, sehr stark dazu. Oft geben wir Gott die Verantwortung, wenn unsere Wünsche, unsere Erwartungen und unsere Hoffnungen nicht erfüllt werden. Vielleicht wartet auf dich ein Hochzeitstag und es ist ein Tag für dich und du wartest auf diesen Tag und du wünschst, dass dieser Tag perfekt wird. Und zu einem perfekten Tag gehört gutes Wetter, auf jeden Fall kein Regen. Und genau an deinem Tag regnet es. Dort, wo du heiraten willst, genau dort regnet es. Die Hochzeit eine Woche vorher hatte gutes Wetter, aber deine Hochzeit, auf deiner Hochzeit regnet es. Und wer ist schuld? Du sagst, Gott, ich habe dir gedient, ich habe dich darum gebeten, ich bin vor dir auf die Knie gegangen und habe darum gewünscht, dass du mir einen guten und schönen Tag schenkst. Und jetzt habe ich Regen. Gott, wie kann das sein? Ich bin enttäuscht auf dich. Oder vielleicht sind es auch andere Dinge, wieso wir enttäuscht sein können von Gott. Aber ich möchte, dass wir mal dieses Wort, ich weiß nicht, wie sich das im Russischen anhört, aber im Deutschen dieses Wort Enttäuschung mal so ein bisschen aufschlüsseln. Und ich finde das ganz interessant, denn Enttäuschung sagt schon selbst das Wort, es ist das Ende der Täuschung. Enttäuschung, eine Endstation der Täuschung. Eine Täuschung wurde entlarvt. Dinge, wir können Dinge nun sehen, wie sie wirklich sind. Die sind ungeschminkt. Sie sind klar, sie sind wahr. Ein Ende der Täuschung. Man könnte auch sagen, eine Täuschung oder Täuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung. Eine Wahrheit, die sich leider verspätete, und das sind Enttäuschungen. Aber Enttäuschungen sind, egal wie schmerzhaft sie sind, sind vielleicht sogar ganz wichtig für unser Leben. Denn jede Enttäuschung kann auch bedeuten, dass es eine Befreiung von einem Irrtum ist. Und die Frage ist jetzt bei diesen Enttäuschungen, die schmerzen ja so sehr in unserem Herzen und zerstören unsere Gedanken. Die Frage ist also, wo finden wir Hilfe für dieses Thema? Und wir finden Hilfe für dieses Thema genau in dem Wort Gottes. Im Psalm 119, Vers 116 heißt es, der Psalmist, man weiß nicht ganz genau, wer diesen Psalm 119 geschrieben hat, aber der Psalmist schreibt hier und sagt, unterstütze mich nach deinem Wort, damit ich lebe und nicht zu Schanden werde mit meiner Hoffnung. Der Psalmist wendet sich selber persönlich an Gott und sagt, Gott, unterstütze mich. Denn ich möchte leben, ich möchte mich nicht tot fühlen. Enttäuschungen haben diese Eigenschaft, dass wir uns wie tot fühlen. Sie nehmen uns so stark ein, dass wir uns nicht mehr bewegen können, dass wir uns quasi wirklich wie tot fühlen. Und der Psalmist sagt, ich möchte leben und ich möchte nicht in meinen Hoffnungen zu Schanden werden. Meine Hoffnungen sollen nicht enttäuscht werden. Der Psalmist wendet sich hier direkt an Gott, den Vater, und sagt, unterstütze mich darin. Du hast es in deinem Wort versprochen, darum unterstütze mich bitte darin. Wie genau sieht es aus? Ich habe drei Punkte mitgenommen, die so ein bisschen uns verdeutlichen können, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können. Und der erste Punkt heißt, auf Gutes bedacht sein. Das ist eine sehr schwere Übung, in Enttäuschungen auf Gutes bedacht zu sein. Denn in Enttäuschungen neigen wir ja eigentlich dazu, auf das Schlechte bedacht zu sein. Wir geben uns selber auf, wir möchten üble Nachrede praktizieren. Was wir in uns verlieren, ist der Friede. Wir können uns nicht mehr bewegen, wir fühlen uns krank, nein, wir fühlen uns sogar wie tot. Und wir neigen ja dazu, zu schlechten Dingen. auf das Schlechte bedacht zu sein, genau das Schlechte zu sehen, das Schlechte zu betonen. Aber das Wort Gottes sagt in Philipper Kapitel 7 bis Vers 9, schaut mal, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott möchte unsere Gedanken und unsere Herzen bewahren. Enttäuschungen finden in unseren Gedanken statt und verdrecken unser Herz. Und Gott sagt, er möchte unsere Gedanken und unsere Herzen in Christus Jesus bewahren. Es ist der Friede Gottes, der unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus bewahren soll. Der Friede Gottes ist größer, als dass wir es uns vorstellen können. Gerade in Zeiten der Enttäuschungen glauben wir nicht, dass der Friede Gottes überhaupt etwas in unserem Leben bewirken kann. Oder wir verlieren den Fokus für den Frieden Gottes. Und die Bibel sagt, dass der Friede Gottes hier größer ist als jeder Verstand und unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren will in Christus Jesus. Und wie geschieht das? Und es heißt dann hier, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaft, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. In Enttäuschungen verlieren wir oft den Frieden Gottes. Und in Enttäuschungen brauchen wir umso mehr den Frieden Gottes. Und Gott sagt, dass der Frieden Gottes mit uns sein wird. Aber wann wird der Frieden Gottes mit uns sein? Wenn wir etwas tun. Und zwar, wir sollen auf das Ehrbare bedacht sein, auf das Gerechte bedacht sein, auf das Reine bedacht sein, auf das Wohllautende bedacht sein, auf etwas Lobenswertes sollen wir bedacht sein. Nicht auf das Negative, nicht auf das Schlechte, sondern wir sollen auf die guten Dinge schauen. Und wenn wir das tun, kommt der Friede Gottes in unsere Herzen hinein und nimmt Raum in uns ein, beseitigt die Enttäuschung und nimmt unser Herz komplett wieder ein. Und wir werden wie der Psalmschreiber sagen können, nun bin ich nicht mehr tot, sondern ich lebe, weil du, Gott, mich darin unterstützt hast. Der zweite Punkt, wie wir mit Enttäuschungen umgehen können, ist, unsere Lebensinhalte oder unser Lebensuntergrund, unser Lebensfundament und unser Lebensmittelpunkt in Christus zu gründen. Apostel Paulus nimmt uns mit in sein Leben und erzählt uns eine Geschichte, die ihm widerfahren ist. Apostel Paulus ist einst mal ins Gefängnis gekommen, weil er das Wort Gottes verkündigt hat. Und diese Tatsache, dass er im Gefängnis gekommen ist, hat sich rumgesprochen bei ganz vielen Menschen. Und es ist sogar schon in die kaiserlichen Kasernen durchgedrungen, dass Apostel Paulus wegen dem Evangelium, wegen der Verkündigung des Evangeliums im Gefängnis sitzt. Und diese Tatsache bewegte ganz viele Brüder, Glaubensgeschwister dazu, das Wort Gottes noch mutiger und noch entschlossener und mit noch mehr Kühnheit zu verkündigen. Aber einige von den Glaubensgeschwistern wurden auch ermutigt, Apostel Paulus einen Schaden anzutun. Ich weiß nicht ganz genau, wie das ausgesehen hat, aber sie wurden getrieben von Neid und von Streitsucht. Vielleicht haben sie in der Gemeinde erzählt, dass man für Apostel Paulus und für seine Fesseln nicht mehr beten soll. Vielleicht haben sie erzählt oder haben die Gefängniswärter dazu angestachelt, die Fesseln und die Gefängnisbedingungen noch härter zu machen. Aber es gab also Menschen, Glaubensgeschwister von Apostel Paulus, die ihm schaden wollten. Zunächst einmal sehr interessant, manchmal glauben wir, wie kann das sein, dass so etwas in unserer Gemeinde stattfindet? Irgendetwas Negatives. Und wir glauben, wie kann das sein, dass so etwas in unserer Gemeinde stattfindet? Das ist doch fern von jedem christlichen Denken. Aber auch schon damals hat es in den ersten Gemeinden so etwas gegeben, dass die Gemeinde gegeneinander oder die Mitglieder in der Gemeinde gegeneinander gearbeitet haben. Im Grunde sind diese Glaubensgeschwister Apostel Paulus in den Rücken gefallen. Nahe Menschen, die ihm nah ans Herz gewachsen sind, fallen ihm in den Rücken. Ich glaube, wenn ich Apostel Paulus wäre, so wäre ich tief enttäuscht. Ich wäre enttäuscht darüber, wie kann das sein, dass man mir so stark in den Rücken fällt. Aber schaut mal, wie Apostel Paulus dieses Ereignis sieht und was er dazu sagt. In Philipper Kapitel 1, Vers 19 und Vers 20 reflektiert er das Ganze und sagt, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Er sagt, in meinen Erwartungen und in meinen Hoffnungen werde ich in nichts zu Schanden gehen. Oder anders gesagt, ich werde in diesen nicht enttäuscht werden. Und ich fragte mich, Apostel Paulus, wie kannst du eigentlich solche Worte von dir aussprechen? Und er sagt hier im Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wir sehen, was für einen Lebensmittelpunkt Apostel Paulus selber hatte, auf welchem Fundament er sein Leben gegründet hat. Was waren seine wichtigen Dinge in seinem Leben? Und er sagt, für mich ist Christus das Leben. Wo ist heute unser Lebensmittelpunkt? Wo ist heute unser Lebensfundament? Auf was sind wir gebaut? Ist das Jesus Christus? Wenn es Jesus Christus ist, so haben wir eine feste Konstante, von der wir nicht enttäuscht werden können. Apostel Paulus hatte dieselbe Meinung und dieselbe Haltung, wie sie auch Apostel Petrus hatte, als Apostel Petrus in seinen Briefen sagte, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Wir haben in Jesus Christus einen Eckstein, auf dem wir bauen können. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Er wird nicht enttäuscht werden. Die Bibel sagt, wir haben einen Gott der Hoffnung. In Römer Kapitel 15 heißt es, wir haben einen Gott der Hoffnung. Einen Gott der Hoffnung. Wer also sein Leben auf Gott oder besser gesagt auf Christus baut, wird niemals enttäuscht werden können. Denn Gott ist der Gott der Hoffnung. Der dritte Punkt, wie wir mit Enttäuschungen umgehen sollten oder wie, was uns die Bibel hier sagt, ist das Wort in sich wirken lassen. Das Wort Gottes in sich wirken lassen. Ich sagte, Enttäuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung. Enttäuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung. Wer also die Wahrheit kennt, den kann keine Enttäuschung einholen. Dann gibt es keine Verspätung, denn die Wahrheit ist uns bekannt. Und die Wahrheit steht übrigens hier in diesem Buch. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24, da lesen wir von zwei Jüngern, und diese zwei Jünger sind mit dem Namen Emmaus-Jünger in die Geschichte eingegangen. Der eine Name von den Jüngern, den kennen wir. Das war Kleopas, der andere ist uns unbekannt. Es waren aber auf jeden Fall zwei Jünger, nicht zu den engsten 12 Jüngern, sondern es waren andere Jünger, die auch Jesus nachgefolgt sind. Und ich möchte diese Geschichte lesen, weil wir daraus etwas Wertvolles über Enttäuschungen lernen können. In Lukas Evangelium Kapitel 24 ab Vers 13, da heißt es: Und siehe, zwei von ihnen gingen an denselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Das sind ungefähr 11 Kilometer Entfernung. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Enttäuschte Menschen sind auch blinde Menschen. Wer enttäuscht ist, ist oft genug blind. Schaut mal, diese Jünger von Emmaus, oder die nach Emmaus unterwegs waren, sie konnten das Offensichtlichste nicht mehr erkennen. Jesus nahte sich ihnen. Sie kannten doch Jesus, wie er aussah. Sie wussten doch, wie er redet. Sie kannten doch seine Stimme. Und Jesus naht sich denen und sie erkennen den nicht. Sie sind 11 Kilometer mit Jesus unterwegs und auf diesen 11 Kilometern erkennen sie Jesus nicht, weil sie enttäuscht sind. Enttäuschte Menschen sind blinde Menschen. Sie sehen das Offensichtliche nicht. Und dann heißt es hier weiter, und er sprach zu ihnen, also Jesus sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namens Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, dass er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Hoffnung der Emmaus-Jünger war, dass Jesus kommen wird und sie befreien wird aus der Macht der Römer. Dass Israel befreit wird aus der Knechtschaft der Römer. Sie sagten, wir hofften von ihm, dass er Israel befreien würde. Jetzt sind schon 3 Tage vergangen und wir verstehen die Sachen nicht, die geschehen sind. Es sind Frauen zu uns gekommen und die haben erzählt, sie haben einen Engel gesehen. Und der Engel sagte ihnen, Jesus ist auferstanden und erlebt. In dieser Enttäuschung sind sie noch verwirrt, weil sie nicht wissen, was dort eigentlich vor sich geschieht und was das alles zu bedeuten hat. Aber was ist die Antwort oder die Reaktion von Jesus? Was macht nun Jesus? Was macht Jesus mit diesen enttäuschten Emmaus-Jüngern? Es steht dann hier geschrieben in Vers 27, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus antwortet hier einfach nur mit dem Wort Gottes. Enttäuschung wird hier begegnet mit dem Wort Gottes. Und später, als die Emmaus-Brüder schon in Emmaus waren, so reflektieren sie dieses Gespräch mit Jesus und sagten in Vers 32, und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die 11 und die Gefährten versammelt. Sie sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Reflektierend, rückblickend sagen sie: Brannte nicht unser Herz, als Jesus uns das Wort Gottes erklärte? Dort, wo wir Enttäuschungen erleben, brauchen wir das Wort Gottes. Und das ist ganz logisch, weil das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und enttäuscht werden wir immer dort, wo Unwahrheit im Raum steht. Und dort, wo Wahrheit wieder in den Raum kommt, da löst sich diese Enttäuschung auf. Und wir erleben ein Brennen in unserem Herzen, eine Glückseligkeit in unserem Herzen, eine emotionale Zufriedenstellung in unserem Herzen. Dort, wo Enttäuschung ist, muss das Wort Gottes wirken. Und der dritte Punkt heißt deshalb, das Wort Gottes in sich wirken lassen. Wenn das Wort Gottes in unser Leben kommt, werden wir nicht mehr von dem Ort der Enttäuschung weglaufen, was Jerusalem war, sondern wir werden wieder zurücklaufen nach Jerusalem, wo eigentlich die Enttäuschung stattgefunden hat. Aber dieser Ort Jerusalem ist heute nicht mehr der Ort der Enttäuschung, sondern der Ort der Hoffnung. Sie sagten nämlich, Jesus Christus ist wahrhaftig auferstanden. Sie sind nun nicht mehr enttäuscht, sondern sie möchten die Botschaft der Hoffnung zurücktragen. Sie gehen freiwillig diese 11 Kilometer zurück, um wieder an diesen Ort zu kommen, um Hoffnung zu bringen. Das Wort Gottes löst unsere Enttäuschungen auf. Wir können also, wenn wir Enttäuschungen erleben, können wir also oder sollten wir oder wir müssen auf das Gute bedacht sein. Zweitens, wir sollten unsere Lebensinhalte und unser Lebensfundament prüfen, in was es gegründet ist. Denn es soll alleine in Jesus Christus gegründet sein. Und der dritte Punkt, wie du mit Enttäuschung umgehen solltest, ist, dass du das Wort Gottes in dich wirken lässt. Schieb das Wort Gottes nicht zur Seite in irgendeine Schublade, sondern fang an, aus diesem Wort Gottes zu lesen. Ich möchte, dass wir nun diese Gedanken im Gebet festigen. Und ich möchte, dass wir jetzt auch ein aufrichtiges Gebet sprechen, so wie es auch der Psalm in 119 gesprochen hat, dass wir Gott um Unterstützung bitten, dass wir Gott wie der Psalmschreiber und um Unterstützung bitten. Dass wir Gott selber sagen, dass wir nicht tot sein möchten, dass wir leben möchten, dass wir Lebensfreude haben möchten. Und dass er unsere Hoffnungen, die zerschlagen sind, wieder aufbaut und unsere Herzen reinigt und unsere Herzen wieder aufbaut. Wir möchten nicht wie tote Leute durch die Gegend laufen, sondern voller Hoffnung und Ermutigung in Christus Jesus gewurzelt sein. Lasst uns gemeinsam auf die Knie gehen und unseren Herrn verherrlichen. Amen.